WebDev Espresso, die schnelle Dosis Frontend-Wissen mit André und Kevin.
Hallo André, schön dich zu sprechen.
Hallo Kevin, schön auch dich zu sprechen. Heute gibt es Teil 2 unserer Reise durch die Baseline 2023 mit den restlichen Features, die auf der Liste stehen. Viel Spaß mit Teil 2. Kommen wir zum nächsten?
Mhm.
Jetzt ist die Frage, wie spricht man das richtig aus?
Inert.
Inert. Was heißt das? So viel wie das deaktivierte Element? Weil deaktiviert heißt es ja nicht wirklich übersetzt, ne?
Untätig heißt das übersetzt.
Die Beschreibung hilft. Man kann das an irgendein Element dranschreiben und das wird dann halt, wenn man es mit untätig übersetzt, untätig. Das heißt, irgendwelche Events von dem Element werden halt nicht mehr zugestellt. Also man beispielsweise einem Button das geben würde, kommen keine Click-Events mehr an. Einen Button kann man disablen, der macht das dann intern wahrscheinlich genauso, aber jetzt kann man das auch auf andere Elemente anwenden, was ja auch gerade mit Thema Web-Components und so super hilfreich ist. Selbst im Angular-Umfeld habe ich das, glaube ich, schon, hätte ich das schon ein paar Mal gebraucht, wenn man so ein Wrapper-Element für seinen Button schreibt und das Wrapper-Element dann deaktivieren kann oder disablen kann, dann liefert das trotzdem noch die Events, weil der Button das immer noch ausliefert, der da drin ist. Und jetzt kannst du das halt damit steuern und unterbinden.
Was man in dem Zuge auch nochmal erwähnen sollte, das wird auch aus dem Accessibility-Tree rausgenommen. Also man kann das zum einen nicht fokussieren, aber es ist auch für Streamly da jetzt wieder mal nicht zugänglich. Das heißt, wenn du einen Button da hast, dann ist dem Ding bewusst, dass er den nicht klicken kann.
Und der sieht ihn ja gar nicht
mehr. Das ist aktuell.
Ist einfach weg.
Ja.
Weil kann er eh nicht damit interagieren.
Der kann, genau. Das wird gerade auch für das andere, für das nächste Thema nochmal spannend, also für diese Popover, wo wir gleich zu kommen. Aber der weiß jetzt wirklich, hey, ich kann da nicht mehr drauf drücken. Und das ist schon mal ziemlich gut. Weil früher war das wahrscheinlich, ob sie das überhaupt erkannt haben, weiß ich nicht.
Ich frage mich gerade, ob es ein Tool gibt, gibt es doch bestimmt, oder? Das mir als sehenden Mensch zeigt, was ein Screenreader quasi auf seinen, wie auch immer, das anzeigen würde oder was er vorlesen würde oder welchen, nennt man das, in welche Value, welchen Content er bekommt.
Ja, das gibt es. Wir haben das ja schon mal gemacht auf einer Webseite, weil wir das ausprobiert haben. Also das Problem ist, es gibt keinen einheitlichen Screenreader. Das ist ja so das Kernproblem. Es gibt verschiedene Software die interpretieren das auch unterschiedlich.
Was also grundsätzlich anzeigt.
Ja, es gibt.
Das muss ja nicht vielleicht perfekt sein, aber.
Ja, es gibt so kostenlose Varianten, da kannst du dir das vorlesen lassen komplett. Auch in den DevTools geht das, glaube ich.
Da muss ich mal ein bisschen mehr mit beschäftigen.
Aber wie gesagt, das ist halt nicht einheitlich. Deswegen ist meistens definiert, in welcher Software das zum Beispiel auch bei Ausschreibungen getestet werden muss. Das ist auch das Problem, oder das ist also das Gute an diesen Attributen. Jetzt wird halt Einheitlichkeit quasi vom Browser geschaffen. Jetzt konnten die Softwarehersteller dieser Screenreader sich halt überlegen, ist ein disableter Button, muss ich den vorlesen oder nicht?
Ja.
Vielleicht haben sie es manchmal gemacht, vielleicht haben sie auch erkannt, dass er disabled ist und so weiter.
Genau, jetzt ist es vorgeschrieben.
Und jetzt wissen sie halt, wie sie damit umgehen müssen und das schafft halt Einheitlichkeit. Das ist halt sonst vorher nicht klar definiert gewesen.
Ist aber auch allein schon für Tastaturnavigation, wenn ich jetzt wieder aus Business-Perspektive denke, da ist ja jetzt, wenn es interne Anwendungen sind, oft nicht, oder was heißt nicht mitgedacht, dass das Leute, die nicht gescheit sehen oder lesen können, davor sitzen, aber es wird ja schon manchmal auf die lange Bank geschoben. Aber denen ist halt trotzdem dann Tastatursteuerung schon wichtig, so für Power-User, die ja meistens genannt werden. Und das ist ja auch praktisch, dass man jetzt das einfach aus der Tab-Reihenfolge da komplett mit rausnehmen kann. Konnte man vorher auch ein bisschen, aber jetzt ist es halt irgendwie einheitlicher, ne? Wenn ich was deaktiviere, dass es sowohl keine Events wirft, aber auch gleichzeitig den Fokus gar nicht mehr bekommen kann. Spart mir jetzt ein bisschen Arbeit, würde ich sagen, als Entwickler.
Ja. Ja, grundsätzlich glaube ich, ist das auch super für Libraries, dass sie den Disabled-Status da auch wirklich setzen, weil du dann auch einfach das einfacher machen kannst.
Ja, sparst du dann ein zweites Attribut wie den Tab-Index, ne?
Ja.
Gut, Nächstes. Wir CSS. Color Mix.
Genau. Mittlerweile kann man, wenn man das möchte, und ich glaube, das ist auch für manche Leute spannend, innerhalb des Browsers mit Color Mix zwei Farben oder mehrere Farben auch, es müssen nicht nur zwei sein,
mixen?
Zusammen mixen, mischen. Genau. Wenn du natürlich nicht in deinem Kopf mischen kannst und dann keine Variablen setzen kannst, hey, das kann jetzt der Browser für dich. Herzlichen Glückwunsch, du musst das nicht mehr selbst machen. Wenn du nicht weißt, was rot und blau ist, dein Browser kann das jetzt. Das ist schon mal gut.
Vor allem kann das auch mit den neuen Farbmodels. Nicht nur mit den älteren, die man kennt, sondern auch mit LCH Lab, OKLCH und OKLab. Wenn man sich einmal so ein bisschen mit diesen Farb- und diesen Farbmodellen beschäftigt, da tun sich ganz neue Welten auf. Ich habe irgendwann mal einen Artikel geschrieben, weiß ich schon selbst nicht mehr, was ich empfohlen hatte, aber ich glaube, man soll HCL nutzen anstatt RGB, weil das viel natürlicher ist, das im Code zu lesen und Farbvarianten zu bilden. Aber das war auch nur eine Zeit lang dann irgendwie aktuell und dann hat man festgestellt, dass das ja auch nicht so gut ist und HCL, HSL, ich verwechsel schon wieder, eins davon kann man besser nehmen und jetzt wurden dann noch zig neue entwickelt, die ja eigentlich noch viel besser sind, weil sie halt die Helligkeit und ja die Leuchtkraft der Farbe an sich mit berücksichtigen und hurra.
Ja. Ja, zum Glück sind die jetzt auch alle mittlerweile supported. Sollte man sich auf jeden Fall mal angucken.
Ist aber auch wieder was ich denke, das ist eher was für Autoren von Komponenten-Libraries oder CSS-Frameworks oder wie man das denn alles nennen möchte, weil im Normalfall kriegt man die Farben ja auch vorgegeben, dann hat man da seine 10 Variationen und man hat die zu verwenden und sonst keine.
Du meinst jetzt das Mixen? Das
ist ja jetzt nicht irgendwie das, also genau, steht ja jetzt nicht, hey, hier hätte ich gerne blau, aber misch das mal ein bisschen mit grün oder so, sondern normalerweise kriegt man ja den Farbcode auch vorgegeben, was ja gerade bei Corporate Designs super wichtig ist, dass du da nicht deinen eigenen Rotton oder Grünton verwendest, sondern schon den richtigen. Und ich glaube nicht, dass man da außer aufhellen und abdunkeln mehr an den Farben ändern sollte.
Ja, das auf jeden Fall nicht. Ich glaube, das ist eher so ein Feature, was für uns nicht so spannend sein wird. Auch bei Frameworks weiß ich nicht, wie sie das aktiv nutzen wollen. Also aufhellen und aufdunkeln kannst du ja jetzt schon. Dafür gibt es auch Funktionen.
Genau.
Ich weiß noch nicht, ob du dann vielleicht, weiß ich nicht, was willst du miteinander mixen? Die Primärfarbe mit der Sekundärfarbe, damit du noch eine dritte Farbe kriegst, die dann irgendwie komisch aussieht?
Sollte man wahrscheinlich auch als Entwickler eh nicht selbst tun. Ich möchte keinem zu nahe treten. Man sieht ja manche abenteuerliche Farbstyles auf manchen Anwendungen.
Das auf jeden Fall. Gut, kommen wir lieber zum nächsten Thema. Okay, aber was man sich auf jeden Fall mal angucken kann, sind die neuen Farbmodelle. Das ist immer sehr spannend. Kommen wir zum nächsten Thema. Aktuell gibt es ja Pseudoklassen, wenn man auf einem Input einen Validator drauf hat. Das heißt, da kann entweder invalid oder valid sein. Und das Problem bei denen ist natürlich, dass die zum Beispiel auch schon invalid sind, wenn die required sind, sobald man in die Maske reingeht. Und das ist ja eher doof. Und entweder hat man sich dann irgendwas außenrum gebaut, damit das dann nicht invalid ist, dass man checkt, dass das nicht irgendwie touched. Also das gleiche gibt es ja bei Angular auch. Und mittlerweile hat man aber jetzt eine Pseudo-Klasse eingeführt, die quasi vorher drauf schaut, ob der Nutzer mit dem Feld schon mal interagiert hat und erst dann erst rot wird. Und das ist User-Valid und User-Invalid. So dass man die jetzt nutzen kann, damit man, wenn man in die Maske kommt, das Ding nicht komplett rot ist, wenn alles required ist, sondern erst, wenn der Nutzer da einmal reingegangen ist. Was, glaube ich, schon mal gut ist.
Was wollte ich nochmal die ganze Zeit sagen? Finde ich schon schön? Nee. Finde ich schon praktisch. Finde ich ganz schön? Jetzt habe ich es vergessen.
Nee, finde ich schon cool. Finde ich schon cool, wolltest du sagen.
Finde ich schon cool. Also. Ich kenne es auch aus Angular, da macht man das ja grundsätzlich eh ein bisschen anders. Also, das heißt, macht man das grundsätzlich anders. Man hat ja oft, dass man die Fehlermeldung unten einblendet, wenn jemand ein Feld besucht hat und dann es nicht valide schafft, da rauszukommen aus dem Feld. Und da hat man ja auch immer diesen Dreifach-Check mit wenn touched und oder dirty und invalid, dann zeigt das an. Ja, auch hier wieder mehr Bordmittel, weniger Code, den irgendwelche Component-Autoren verwenden müssen oder die halt mit ausgeliefert werden und viel mehr mit natives CSS. Freut mich.
Ja, was ich hier vielleicht ein bisschen schade finde, ist, dass die nicht vielleicht auch nochmal den Unterschied zwischen Touched und Dirty mit aufgenommen haben. Also so zu unterscheiden, ob ich jetzt da reingegangen bin oder ob ich auch was eingetippt habe, wäre jetzt vielleicht auch nochmal schön, hätten sie vielleicht nochmal reinbauen können, aber gut, ist
Ja, hast
jetzt,
du
wie es
das
ist.
selbst schon mal unterschieden im Code, dass es nur auf eins davon reagiert?
Ja, ich muss mir gerade überlegen, wo.
Ich überlege auch gerade, aber ich lasse das alles so drin, ich schneide das nicht raus, diese
Nee.
Denkpause. Ich
Ja,
muss
das ist wichtig. Die musst du maximal erstmal fünf
nochmal
Minuten kommt nichts.
Wartemusik zwischendurch ein.
Das war jetzt mal wieder eine lange Folge, sage ich
Was ist diese berühmte Warte,
dir.
diese Rätselmusik? Ist sie von Jeopardy oder so? Dieses din, 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 din. Gut, also wir haben verstanden. Du wünschst dir das, aber du hast auch gerade kein Beispiel im Kopf, was.
Ja, kann ich dir nicht zu so sagen.
Mal wieder ein kleiner Nachtrag aus dem Schnitt. Da Kevin und ich möglichst wenig über die Artikel vor der Aufnahme reden, damit wir hier eine mehr oder weniger lebhafte Diskussionen über die Inhalte haben, kommt es manchmal leider dazu, dass wir uns bei manchen Themen nicht ganz einig sind und sehr ausführlich diskutieren, was wir dann im Nachhinein manchmal über den Schnitt rausschneiden halt, dass es nicht so lang wird, oder wie bei dem Thema jetzt, das absolut ausgeartet ist und weder informativ noch unterhaltsam war, uns dazu entscheiden, ganz rauszuschneiden. Die, die den Artikel vor sich haben, sehen, dass jetzt eigentlich Compression Streams kommen müsste. So viel haben wir dazu inhaltlich gar nicht beigetragen in der halben Stunde, die wir drüber gequatscht haben. Aber es ist einfach nur hier erwähnt, man kann jetzt nativ über die Browser-API Dinge komprimieren und dekomprimieren. Das ging vorher nicht, das musste man immer über JavaScript irgendwie so eine Lib nachinstallieren. Aber das kann man jetzt nativ einfach so machen. Und ja, jetzt folgt der nächste Punkt quasi auf der Liste. Viel Spaß noch. Nächster Punkt.
Okay,
Declarative Shadow DOM. Habe ich jetzt persönlich nicht so vermisst.
ja, also was ist erstmal die Idee davon?
Die Idee ist jetzt, dass man ein Shadow DOM anhängen, wie nennt man das, dass man die Shadow Root öffnen kann, um Elemente reinzupacken. Ohne JavaScript, nämlich deklarativ übers HTML, indem man das Template, HTML-Template nutzt und Shadow Room Mode gleich Open dran schreibt, was man halt sonst über JavaScript gemacht hat. Und dann kann man quasi den Inhalt der Shadow Root im Host-Element selbst quasi im HTML angeben.
Ja.
Interessant für Server-Side-Rendering hauptsächlich, würde ich mal sagen. Dass sie das halt nicht mit quasi den JavaScript-Server-Parser mit hochfahren müssen, sondern das direkt machen können, ne?
Ja. Ich habe auch bei LitElement noch nie Server-Side-Rendering gemacht. Daher weiß ich auch gar nicht, ob das aktuell unterstützt wird. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, auch eine gute Idee, wenn man da wirklich viele Web-Components nutzen möchte, das vielleicht auch ein bisschen noch mal ein bisschen flexibler aufzustellen.
Stimmt, Server-Side-Rendering wird ja auch immer wieder mehr gepusht im Moment, wird immer aktueller. Muss halt auch unterscheiden, es ist halt nicht wie das Slot. Ne? Also jetzt nur, wenn man das ins Host-Template reinschreibt, jetzt nicht als Slot dargestellt, sondern man nutzt halt dieses Template-Tag und das ist halt dann in der Shadow Root und wenn man da drin kann man wiederum das Slot-Element verwenden, was dann irgendwelche Dinge nimmt, die außerhalb dieses Template-Tags liegen. Das ist wirklich schwierig in Worte zu erklären, fällt gerade auf. Das muss man sich angucken, wenn man das sieht, ist es einleuchtend. Ist nur halt ein wichtiger Unterschied.
Okay.
Aber ich glaube auch so als normaler Software-Developer, Entwickler kommt man da jetzt auch nicht so, wahrscheinlich gar nicht so häufig mit in Berührung,
Nee.
dass man sich da Gedanken drüber macht.
Das glaube ich spannend gerade für die Server-Side-Rendering-Leute. Ich glaube, aktuell können die das halt nur über eine JavaScript-Engine, die das ausliefert, lösen und ja, wenn es die nicht gibt, dann geht das nicht
Hier steht ja
anders.
auch, ist irgendwie für Server-Side-Renderer interessant. Und um Umgebungen, wo es kein JavaScript gibt, da musste ich wieder kurz nachdenken. So, Damals hat man auch immer dieses NoScript-Tag auf jeder HTML-Seite gehabt, weil, weiß ich nicht, 20% JavaScript aus Angst ausgeschaltet haben, damit man keine Viren sich einfängt oder sonst was. Aber hier steht noch im Mail-Client, das ist meistens ja auch nicht aktiviert, das stimmt, habe ich nicht drüber nachgedacht. Das heißt, du kannst jetzt auch Web-Components in deine Mail packen.
Willst du das?
Frage ich mich auch gerade, ob man das möchte, aber hey, warum nicht?
Wieder mal ein weiterer Weg, Leute mit Buttons auf irgendwelche komischen Links zu verwenden, sagst du?
Ja.
Hier nutzen sie jetzt diese Web-Component.
Und du musst auch sicher gehen, dass jeder E-Mail-Client das richtig anzeigt. Hurra.
Ja,
es geht jetzt. Es geht jetzt.
Ja. Okay, kommen wir jetzt zum nächsten Punkt.
Zum letzten Punkt.
Zum letzten Punkt vielmehr. Die Popover-API. Genau. Also, es gibt jetzt mittlerweile eine API, um Dialoge als auch so Pop-ups über den Browser standardisiert nutzen zu können. Das heißt, man kann jetzt zum Beispiel einfach ein Div haben. Das definiert man dann als Popover oder als Dialog und kann das dann öffnen oder schließen. Und der kümmert sich dann quasi um das ganze JavaScript-Geraffel, was man jetzt braucht. Das heißt, der ist dann immer ganz oben. Der deaktiviert den Hintergrund. Das wird dann alles enumerate. Und man hat halt einfach die Möglichkeit, jetzt Built-in Dialoge, also auch Popovers oder auch so Menüs nutzen zu können. Das eher über so eine deklarative Syntax.
Ich würde auch wieder sagen, wieder ein Schritt in weniger Library-Code, mehr Built-in. Oder ich würde sagen, wenn es so weitergeht, brauchen wir wahrscheinlich die ganzen JavaScript-Funktionalitäten aus Libraries gar nicht mehr. Oder aus Component-Libraries. Sondern braucht fast nur noch CSS, weil die einfach alles einbauen.
Ich will gar nicht wissen, wie viel Code es irgendwo gibt, der sich nur damit befasst, was der Z-Index sein muss, damit das auf der obersten Ebene angezeigt wird.
9999, welchen nimmst du denn sonst?
Ja.
Und dann willst du noch ein zweites Pop-Over anzeigen.
Dann geht's nicht mehr. Das ist übrigens interessanterweise, ist im Standard, kannst du immer nur einen Dialog anzeigen. Und wenn du dann einen zweiten Dialog öffnest, dann geht der andere Dialog zu. Du kannst das überschreiben, wenn du willst, aber im Standard geht nur ein Dialog übereinander.
Ja, das andere ist ja auch Hölle.
Ja.
Dialoge in Dialoge über Dialoge. Nee.
Genau, und die liefern auch Optionen, um zum Beispiel Menüs so zu machen, wenn du da halt so einen Knopf hast und dann kommt da so ein Dialog raus, so ein Modal. Das gibt es dazu auch noch. Und man hat halt jetzt wirklich eine Möglichkeit gefunden,
wie man das
machen kann.
Wie der Fachmann noch sie nennen.
Flyouts, okay, ja. Dann nennen wir sie Flyouts. Und dafür gibt es auch zwei Pseudoklassen, die dann quasi sagen, bist du offen, bist du nicht offen? Oder wie soll der Hintergrund aussehen? Man kann dann...
Bist du offen?
Bist du offen? Ja, ist das Dialog geöffnet oder nicht? Und dann gibt es halt auch nochmal einen Backdrop, also wie soll der Hintergrund aussehen von dem Popover? Was passiert dann? Und so weiter.
Ja.
Und auch das ist wieder ein gutes Thema für das Thema Screenreader. Jetzt wird das wieder vernünftig dargestellt. Ich gehe davon aus, dass man gut erkennen kann, ist es jetzt ein Dialog oder nicht. Weil aktuell gehe ich davon aus, dass Screenreader versuchen zu erkennen, kann ich jetzt eigentlich auf den Hintergrund drücken oder nicht. Und aktuell wissen das ja viele mit so einem Div, was komplett den Hintergrund versperrt, damit du auf nichts klicken kannst. Hat der Screenreader wieder Spaß, sag ich dir, wie es ist.
Ja, wobei ich glaube ich zumindest bei Google Material, also bei Angular Material genauer gesagt, ist das, meine ich, die vergeben ja die Role-Attributs dann immer passend. Und ich glaube, darüber kriegt der Browser das schon mit, dass gerade ein Dialog aufgegangen ist.
Mhm.
Unabhängig davon, ob der Hintergrund jetzt klickbar ist dann oder nicht, aber ich glaube, da gibt sich Google schon sehr, sehr viel Mühe, dass die Accessibility passend ist bei den Komponenten.
Ja, gut, die müssen das ja auch machen, ne? Die haben ja genug eigene Webseiten, damit das dann schön aussieht.
Ja, aber spannende Neuerungen alles. Also ein paar Sachen betreffen Menschen, die Libraries bauen, Component Libraries, CSS Frameworks. Aber viele Sachen davon kann man auch einfach selbst verwenden, ne? Und macht einem das Leben ein bisschen leichter.
Ja, das auf jeden Fall.
Wenn ich mir jetzt noch wünschen könnte, dass man das, wie auch immer, Modal, Flyout, den Dialog, das Pop-up vom Date Picker und von dem Select Element, wenn man die nativ stylen könnte, dann braucht man nur noch CSS-Frameworks. Dann braucht man, glaube ich, keine richtigen Komponenten-Libs mehr. Wäre meine steile Behauptung jetzt für den Abschluss.
Ja, bring das doch mal ein. Genau. Ich glaube, da werden auch viele neue coole Sachen kommen bald. Man merkt ja auch, man spricht ja auch jetzt super lange über die Date API. Ist auch so ein Standard, den ich mir schon lange wünsche. Vielleicht wirst du das auch irgendwann stylen können, dein Date Picker.
Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich sehe, es gibt ja schon einen Ausblick auf 2024, aber da steht noch nicht so viel drin. Ich glaube, es lohnt sich ja nicht, wirklich darüber zu sprechen, aber für die, die interessiert sind.
Steht da die Date API schon drin?
Ich lehne mich nicht nochmal so weit aus dem Fenster wie mit dem HTTP-Client. Deswegen.
Wieso, was war mit dem HTTP-Client?
Ich habe doch in Folge 1 oder 2 behauptet, dass der nicht auf Signals umgebaut wird.
Ach so, das meinst du. Ja.
Und jetzt sagen sie, XJS ist irgendwann optional. Also wenn sie es schon mal ja doch ausbauen.
Was man vielleicht an dem Zuge auch nochmal erwähnen kann, es gibt ja diese Zuordnung von Baseline. Und es gibt auch noch eine coole Plattform von Google, die heißt Web Plattform Dashboard. Da kann man draufgehen und da kann man sich quasi jetzt gerade so ein bisschen angucken, wie ist so der Status. Also unter webstatus.dev kann man dann quasi gucken, welche Features gibt es schon, welche sind jetzt limited available, welche sind komplett da und kann da auch einzelne Dinge nachgucken.
Wenn ich auf Web-Dashboard gehe, muss ich was kaufen.
offizielle Werbung für mein Produkt? Nein, war nur ein Witz. Ja, ich will packen den Link in die Beschreibung.
Ah, webstatus.dev.
Webstatus.dev.
Wo war ich denn
dann? Ist die Seite. Weiß ich nicht.
Web-Dashboard
oder ja, aber so. Ich hoffe, du hast deine Kreditkarteninfos nicht durchgezogen.
Ich habe das Produkt jetzt erstmal für ein Jahr gekauft.
Kein Problem. Klingt super. Was da auf dem Ding auch ganz cool ist, ist, da sieht man auch, in welchen Paper und so, also in welchen TCs da drin ist. Das ist eigentlich ganz cool.
Und für die Spaß haben, viel zu lesen, ja. Aber ich finde, man sieht sogar, inwieweit das schon implementiert ist.
Ja. Schon cool. Ja, ist sehr umfangreich, das muss man schon sagen.
Können wir allen nur empfehlen, mal reinzuschauen.
Alright.
Bedanke ich mich bei dir, Kevin.
Ich bedanke mich auch bei dir und wünsche noch einen schönen Tag, Adel.
Tschüss.
Ciao.